Welcome to the Ideal Spaces Working Group podcast.
Ich begrüße Sie zu unserem Ideal Spaces Podcast von Ulrich Gehmann und Grant Rainham, heute mit der Künstlerin Isabel Engelmann über die Rolle der Kunst und ihre Position in der heutigen Gesellschaft und in diesem Zusammenhang auch über die Kunst von Frau Engelmann. Wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, bitte, Frau Engelmann.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wo fange ich an? Mein Name ist Isabel Engelmann. Ich bin Fotografin, Creative Director und auch Geschichtenerzählerin. Ich erzähle also Geschichten in Bildern und ich kreiere Bildwelten für alle, die das Gewöhnliche langweilt. Und im Ansatz ist es eigentlich ganz einfach zu erklären. Das heißt, ich erschaffe Bilder, die sich eigentlich anfühlen wie Stills aus Filmen, die es nie gab. Das heißt, die meisten Bilder zeigen ja eigentlich, was mal war. Und meine Bilder zeigen vielmehr das, was hätte sein können. Ich verwende eine extrem ästhetische Bildsprache. Und die Ästhetik ist bei mir dabei aber auch kein Zufall, sondern immer eine bewusste Entscheidung. Ja, vor einem Jahr bin ich nach Baden-Baden gezogen und habe mich auch sofort in den Schwarzwald verliebt. Und der Schwarzwald hat mich auch zu meiner letzten Arbeit inspiriert, und zwar zu der Serie Jagdtrieb, Farben der Vergänglichkeit.
Gut, soweit zu Ihrem persönlichen Hintergrund und Ihrem persönlichen Zugang zur Kunst. Wir können da vielleicht später nochmal drauf eingehen.
Ja, gerne.
Ich möchte zuerst auf eine allgemeine Frage kommen. Nach Ihrer Ansicht und Ihrer Erfahrung, wie spiegelt sich der heutige Zustand unserer Gesellschaft in der Kunst beziehungsweise in der künstlerischen Ausdrucksform, deren es ja viele gibt?
Ja, das ist eine sehr große Frage und da gibt es unzählige Themen, in der sich die Kunst auch widerspiegelt. Das fängt an bei technologischen Umbrüchen, zum Beispiel durch die KI, was jetzt gerade sehr aktuell ist, oder ökologische Themen, dann Kriege und politische Spannungen oder Identität oder gesellschaftlicher Wandel. Also die Kunst reagiert da sehr vielfältig und sehr breit gefächert. Aber ich bin ja jetzt auch keine Kunsthistorikerin. Deshalb möchte ich jetzt gerne auf einen Punkt eingehen, der mich gerade auch als Fotografin extremst beschäftigt. Und zwar ist das der Aspekt, der uns auch im Alltag sehr prägt. Und zwar die visuelle Überflutung durch Social Media. Das heißt, kann ein Bild in dieser Bildflut eigentlich bestehen? Es ist ja morgens schon so, wir stehen auf, nehmen das Handy als erstes mal in die Hand und dann fließen 1000 Bilder auf uns ein, rauschen an uns vorbei. Aber die meisten, die hat man ja auch sofort wieder vergessen. Man weiß gar nicht mehr, was man eigentlich gesehen hat. Oder können Sie sich erinnern, was Sie heute früh vielleicht auf Instagram noch so gesehen haben als Bild?
Nein, das kann ich nicht. Ich vermeide das aber auch, indem ich eben nicht andauernd in diesem Ozean der Bilder mich bewege. Ist eine persönliche Haltung, ja, um eben diesen Bilderfluteffekt zu vermeiden bei mir persönlich.
Ja, diesbezüglich eine sehr gute Entscheidung. Aber ich glaube, das ist eben genau der Punkt, an dem Kunst dann auch wieder relevant wird. Es geht eben nicht darum, noch mehr Bilder zu machen, sondern halt Bilder zu machen, die bleiben.
Was wäre für Sie ein Kriterium oder Kriterien für Bilder, die bleiben? Ich frage das extra, weil nach meinem Verständnis von, sagen wir, traditioneller Kunst oder hier auch vor allem auch Kunst im öffentlichen Raum, das soll ja bleibende Eindrücke beim Betrachter hinterlassen. Und angesichts der Bilderflut heute, die Sie angesprochen haben, was wären denn Kriterien heute oder könnten sein für Bilder, die bleiben?
Also ich denke, also was bleibt, ist einfach jetzt nicht nur ein schönes Bild, sondern es braucht eine zweite Ebene, es braucht irgendwie was dahinter, eine Geschichte oder irgendwas, wo man denkt, so, hä, das stimmt ja jetzt vielleicht gar nicht. Ich habe zum Beispiel heute früh ein Bild gesehen, da bin ich eben hängen geblieben auch. Und zwar war das ein Bild von einem iPhone und darauf war eine Oldschool-Tastatur. Also so eine richtig schöne zum Wählen, wie man sie vor 30, 40 Jahren hatte. Und das war einfach ein Bild, wo ich jetzt auch hängen geblieben bin, weil es eben nicht gepasst hat und weil ich es witzig fand. Also ich denke, wenn es einen packt, ist es schon immer mal gut. Und dann Sachen, die einfach nicht unendlich reproduzierbar sind, die werden, denke ich, an Wert gewinnen und auch das bleibt natürlich eher hängen als etwas, was man an jeder Ecke sieht.
Ja, die unendliche Reproduzierbarkeit ist ja auch ein Charakteristikum unserer Zeit, nicht nur auf Bilder bezogen. Es gibt reproduzierbare Produkte, es gibt reproduzierbare Lifestyles und so weiter. Unter anderem eben auch reproduzierbare Bilder. Wie kann man denn diese beliebige Reproduzierbarkeit vermeiden, wenn man Kunst schaffen will, die eben auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt?
Ja, in der Fotografie ist es natürlich so, dass man kann theoretisch unendlich viele Bilder machen. In diesem Bereich, denke ich, wird es eher darauf hinauslaufen, auf limitierte Editionen, dass man eben sagt, dass man es bewusst begrenzt und dadurch etwas Wertvolleres erhält. Dann zum Beispiel Plastiken, die es nur einmal gibt, die jetzt eben ja, manuell hergestellt werden. Das werden einfach immer Unikate bleiben und das bleibt auch einfach mehr etwas, was nicht so leicht vervielfältigt werden kann.
Was das Einmalige der Kunst, das Nicht-Reproduzierbare anbelangt, da geht es ja auch um den künstlerischen Ausdruck. Was einmalig ist, ist eben zustande gekommen aufgrund eines einmaligen künstlerischen Schaffens, eines künstlerischen Eindrucks. Sehen Sie hier heute einen Zusammenhang beziehungsweise heute eine Gefährdung?
Also ich denke schon, dass einfach durch KI sehr viele Sachen entstehen, die beliebig sind. Gut, vielleicht muss man das auch ein bisschen einschränken, denn zuerst steht natürlich trotzdem der Gedanke des Künstlers im Vordergrund. Und ich denke, so etwas wird auch immer mehr an Wert gewinnen. Also quasi die Art des Erzählens, die Bildsprache und ja, natürlich eine unikate Idee.
Gut. Vor diesem Hintergrund zu einer anderen, aber verwandten Frage. Kunst als Spiegel der Gesellschaft, Stichwort. Kann Kunst heute, wenn wir nicht nur also die unikate Kunst nehmen, sondern einen weiteren Begriff von Kunst heute nehmen, auch das Reproduzierbare, kann Kunst heute noch ein Spiegel der Gesellschaft sein, in der Art, dass gesellschaftliche Tendenzen, kulturelle Strömungen, Zeitgeist, verschiedene Weltanschauungen gespiegelt werden durch Kunst? Oder ist es heute vorbei in fragmentierten und vollkommen pluralistischen Gesellschaften, zumindest in der westlichen Hemisphäre?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, dass gesellschaftliche Themen, also jetzt gerade auch vielleicht Kriege oder auch ökologische Fragen, dass die sich schon auch immer widerspiegeln in der Kunst. Die Frage ist, wie wird das verarbeitet oder bearbeitet? Das, denke ich, ist einfach ein Unterschied zu, ja, eben zu früheren Zeiten. Und also auch mein nächstes Thema, an dem ich arbeite, wird sich mit dem Krieg beschäftigen. Und von daher denke ich, das sind ganz aktuelle Themen, die auch immer aktuell bleiben werden, nur einfach der heutigen Zeit angepasst und auch in der heutigen Zeit mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, vielleicht auch sogar mit KI bearbeitet werden.
Was ist das Ziel Ihrer Kunst? Was möchten Sie damit ausdrücken, Sie als Künstlerin, mit Ihrer Kunst?
Ja, mein Ziel ist, ich fotografiere ja in sehr viele unterschiedliche Richtungen. Hören Sie mich noch?
Ja, ich bin da.
Bei mir ist gerade alles schwarz geworden, deswegen frage ich nur nach.
Ich höre Sie. Okay.
Ist eine Reaktion vom Betrachter auszulösen. Und das geht eigentlich fast egal in welche Richtung, aber mir ist es wichtig, dass meine Bilder nicht neutral bleiben, sondern dass ein Betrachter das Bild sieht und irgendetwas in ihm ausgelöst wird. Das kann eigentlich sein ein Gefühl von Vertrautheit oder von Freude. Es kann auch was ganz was anderes sein, wie eine Irritation oder vielleicht einfach nur eine Neugier. Aber für mich ist einfach wichtig, dass das Bild ihn berührt. Und außerdem ist für mich auch eben sehr wichtig, diese zweite Ebene, von der ich vorher auch schon gesprochen habe. Also meine Bilder, die kann man immer wieder anschauen und beim zweiten oder beim dritten Bild oder auch vielleicht Jahre später findet man immer wieder neue Details, vielleicht auch sogar neue Zusammenhänge, die die Geschichte nochmal anders erzählen. Und dabei ist mir halt eigentlich wichtig, die Tiefe, auch dass eine Geschichte nicht sofort auserzählt ist, dass ein Bild nicht langweilt. Und ja, meine Bilder sind halt eigentlich wie Standbilder aus Filmen, die es nie gab.
Was Ihre Kunst betrifft und die Art und Weise, wie Sie eben dargestellt haben, wie Sie an Kunst herangehen, also wie Sie jetzt umgangssprachlich Ihre Kunst machen, in Anführungszeichen. Was Ihre Kunst betrifft, wen möchten Sie damit ansprechen?
Ja, wen möchte ich ansprechen? Im Prinzip möchte ich eigentlich alle ansprechen, außer vielleicht ja, Leute, die es gerne langweilig mögen. Aber meine Arbeiten, die sprechen jetzt Menschen an, die das Schöne lieben, aber eben halt nicht nur, die auch gerne weiter ins Detail gehen, die Geschichten lieben. Ja, die einfach mehr möchten als ein hübsches Bild, mehr Hintergrund. Und das sind dann auch Leute, die meine Bilder in ihr Umfeld holen. Also das können Sammler sein oder Hotels oder Restaurants, die halt gerne Atmosphäre schaffen möchten. Ja, und im Endeffekt sind es Leute, die ich anspreche, die in meinen Bildern halt auch mehr entdecken. Also wenn jemand das Bild anguckt und sich denkt, hey, da ist noch irgendwas, das ist nicht nur einfach das, was ich jetzt auf den ersten Blick sehe, dann ist es eigentlich genau die Person, die ich ansprechen möchte.
Ist es heute noch möglich, diese Art des Ansprechens anlässlich der Bilderflut, die Sie eingangs erwähnten?
Oh ja, das ist es auf jeden Fall. Ich merke das auch immer wieder, wenn wir Besuch haben, der noch nie bei uns zu Hause war, dass meine Bilder doch oft zum Gesprächsthema werden tatsächlich und auch Diskussionen auslösen. Und das finde ich immer wieder spannend und da merke ich doch auch, dass die Leute nicht einfach nur dran vorbeigehen und ja, sich quasi nichts dabei denken. Also es wird immer irgendeine Reaktion hervorgerufen.
In die Richtung weitergeblickt. Glauben Sie, dass Kunst mit Inhalt, ich möchte es mal bewusst so ausdrücken, also fußend auf den Unikaten, die Sie erwähnt haben, den zweiten Ebenen, nennen wir das mal Kunst mit Inhalt, dass Kunst mit Inhalt heute noch zu gesellschaftlichen Veränderungen führen kann, zumindest im Kleinen, oder ist es nicht mehr möglich? Früher war das möglich, in früheren Epochen. Heute, wie sieht's heute aus?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Da komme ich auch wieder zurück auf den Punkt, ich bin ja leider keine Kunsthistorikerin. Da fehlt mir vielleicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen der Überblick. Aber ich würde sagen, es wird auf jeden Fall immer schwieriger. Weil, also jetzt gerade so in der Fotografie, wenn ich jetzt zurückgucke, Früher konnte man mit bestimmten Sachen vielleicht noch schockieren oder ansprechen, aber heutzutage hat man ja irgendwie auch alles schon mal gesehen. Von daher glaube ich, wird es schwieriger, aber das ist einfach nur meine Meinung.
Ja, das ist aber eine wichtige Beobachtung, weil Sie Künstlerin sind, weil Sie ja ein Gespür dafür entwickelt haben, wie Leute auf ihre Kunst und auf Kunst im Allgemeinen reagieren. Und die Hoffnung wäre ja, dass Kunst auch heute noch in der Lage ist, im Positiven Menschen beeinflussen zu können und damit eben auch eine gesellschaftliche Wirkung zu haben, irgendwann mal, wenn viele Menschen beeinflusst werden oder eine kritische Gruppe von Menschen beeinflusst werden kann.
Ja, da stimme ich Ihnen total zu, aber ob das wirklich so ist, kann ich leider nicht beurteilen.
Ja, ja klar, das war eine Frage. Also das kann niemand beurteilen von uns, aber jetzt nach Ihrer Einschätzung von Tendenzen. Das bringt mich auf die nächste Frage. Wie würden Sie die Entwicklung der Kunst und des künstlerischen Schaffens in der nächsten Zukunft beurteilen?
Ja, also ich denke, das, was wir auch jetzt schon so besprochen haben, das wird sich immer weiter zuspitzen. Und auch eben jetzt gerade, um wieder auf diese enorme Bildflut und die verbundene Austauschbarkeit zurückzukommen, das wird, glaube ich, einfach immer stärker werden, auch eben gerade durch die KI, weil wir erleben ja gerade, dass jedes Bild kann wahnsinnig schnell produziert werden, innerhalb von Sekunden, Minuten hat die KI ein Bild produziert und das wird auch super schnell konsumiert, aber halt auch super schnell vergessen. Und jetzt klingelt das hier eine extrem schnelle Produktion von Bildern. Jeder kann ja eigentlich heute jederzeit und extrem schnell ein super Bild erstellen, erstmal. Das klingt ja nach einer super Demokratisierung. Super, das kann wirklich jeder machen. Man braucht eigentlich gar keinen Künstler mehr. Aber jedes einzelne Bild muss natürlich dann auch umso mehr um Aufmerksamkeit kämpfen. Ich glaube halt genau durch das wird eine Gegenbewegung entstehen. Also das heißt, die Kunst wird wieder stärker zu dem zurückgehen, was man eben halt nicht ersetzen kann. Und zu einer klaren Haltung und zu der eigenen Bildsprache, eben da sind wir wieder bei mehr als nur ein schönes Motiv, mehr dahinter, zweite Ebene, weg also von dieser reinen Oberfläche. Und mehr eben zu dem hin, dass es im Kopf bleibt, dass es was bleibt, was an Wert gewinnt auch. Also eben nicht unendlich reproduzierbar und mehr eine inszenierte oder ein durchdachtes Werk oder halt physische Werke. Ja, bei der Fotografie sind wir dann wieder bei den limitierten Editionen, wo man eben bewusst Grenzen setzt und nicht unendlich generiert. Ja.
Vor diesem Hintergrund, den Sie eben skizziert haben, welche Empfehlungen würden Sie einem Betrachter von Kunst geben?
Also ich würde immer versuchen anzuregen, noch mehr zu sehen in etwas. Also sei es eine Skulptur, dass man die vielleicht von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und guckt, sieht man noch mehr als nur einen Blick. Da sind wir zum Beispiel bei Picasso, der das ja ganz toll umgesetzt hat in seinen Bildern mit den unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ich glaube, das ist heutzutage auch immer noch wichtig. Und ich versuche das ja auch in meinen Bildern zu verstecken, eben unterschiedliche Blickwinkel oder unterschiedliche Ansätze. Ich gebe Raum dem Betrachter quasi. Ich erzähle zwar Geschichten, aber die sind nie fertig. Da ist kein Anfang und auch kein Ende. Und so kann der Betrachter die Idee weiterdenken und jeder denkt was anderes weiter. Also ich glaube, Kunst hat schon auch den Sinn, die eigene Fantasie anzuregen, nicht etwas komplett Abgeschlossenes zu entwickeln.
Ja, Das setzt, wenn ich das recht verstehe, von Seiten des Betrachters aber Aufmerksamkeit voraus. Und eine Voraussetzung für Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, innehalten zu können. Der Betrachter muss ja bewusst stehen bleiben, also auch innerlich mental, und das Bild betrachten.
Ja, aber das ist ein wichtiger Aspekt, das sehe ich auch so. Also die Menschen müssen natürlich schon auch offen sein. Also jetzt auch künstlerisch, um wieder auf Social Media zum Beispiel zurückzukommen, da ist es, glaube ich, schwer, die Leute anzusprechen. Da bleiben die vielleicht ein paar Sekunden hängen. In einem Museum oder in der Galerie hat man da schon mehr Aufmerksamkeit, weil natürlich auch da die Zielgruppe schon einfach sortierter ist. Da sind natürlich Kunstinteressierte. Und die bringen genau diese Voraussetzungen, über die Sie jetzt gerade gesprochen haben, auch mit.
Mhm. Welche Empfehlungen würden Sie Künstlern geben, die heute künstlerisch aktiv sind? Was müssten Künstler berücksichtigen, unbedingt berücksichtigen, Ihrer Meinung nach?
Ja, im Prinzip sehr viel, was ich auch schon gesagt habe. Außergewöhnlich zu sein, eine eigene Bildsprache zu haben, eine gute Idee, eine Idee, die ein gutes Fundament hat. Und ja, dem Betrachter die Chance zu geben, in dem Kunstwerk mehr zu sehen. Mhm.
Gut. Was Ihre Kunst und die Geschichten betrifft, die Sie mit Ihrer Kunst erzählen wollen, wenn Sie diese Geschichten charakterisieren könnten, das sind natürlich unterschiedliche Geschichten, das ist klar, aber vielleicht vom Aufbau, vom Stil Ihrer Geschichten, vielleicht ist da ein gemeinsamer Punkt in Ihren Geschichten. Wenn dem so ist, wie könnte der aussehen? Also was wollen Sie generell mit Ihren Geschichten erzählen?
Ja, wenn ich jetzt so an meine Fotoserien denke, die sind wirklich schon sehr unterschiedlich. Und ich glaube, ich kann es auch nicht wirklich verallgemeinern, was ich mit jeweils dieser Serie ausdrücken möchte, denn ich habe eben sehr unterschiedliche Bereiche und das ändert sich dann eben von Thema zu Thema. Also wenn ich jetzt an die Serie Jagdtrieb, Farben der Vergänglichkeit denke, dann sind die Bilder generell halt sehr still und da geht es mehr so um Instinkt, um Vergänglichkeit und so das Spannungsfeld vielleicht zwischen Leben und Endlichkeit. Ich habe da eine Frau auf dem Bild mit einem Geweih und Blumen. Das ist sehr symbolisch. Es hat eine gewisse Mystik und diese Mystik, die zieht einen so ins Bild hinein. Aber nichtsdestotrotz ist es auch ein Moment quasi von einer Geschichte, von einer Entwicklung. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Der letzte Pate denke, da ist es eher so das Gegenteil, also das ist sehr opulent, sehr inszeniert und da passiert ganz viel auf den Bildern, da ist richtig viel los. Und da geht es eigentlich um den Mythos von der Mafia. Das ist jetzt nicht die reale Mafia, die ich da abbilde, sondern es ist ein Bild davon, der Mythos, der sich über Jahrzehnte entwickelt hat und den zeige ich auch mit einem gewissen Augenzwinkern. Aber was jetzt so beides verbindet, ist eben wieder die Geschichte, dieser nicht abgeschlossene Moment, das eben vorher offen ist und nachher offen ist und der Betrachter quasi angeregt wird, diese Geschichte weiterzudenken. Und ja klar, meine Bildsprache, die ist immer sehr ästhetisch. Das sieht man natürlich auch in all meinen Werken.
Mhm. Das ist eine gute Charakterisierung. Es war eine schwierige Frage von mir, zugegeben. Und ja, vor dem Hintergrund empfinde ich das als eine gute Charakterisierung, die Sie gegeben haben. zu einem anderen Aspekt. Wir hatten Hintergrund ist, wir hatten auch einen Podcast zu Kunst und Gemeinschaft in der Art, dass Kunst in der Lage sei, gemeinschaftsfördernd zu wirken. Glauben Sie das auch?
Oh ja, das denke ich auf jeden Fall. Also ich denke, Kunst, ich denke jetzt an eine Situation, wo man vielleicht ein Aktmodell hat und viele Leute stehen außen rum und malen gemeinsam. Das treibt einen an. Das hat was Gemeinschaftliches. Man macht was zusammen. Man kann sich austauschen. Oder auch jetzt ein anderer Bereich, zum Beispiel bei Kindern, wenn die malen im Kindergarten. Das regt die Kreativität an oder auch in der Schule. Das also regt die Kreativität an und die können sich über Unterschiedliches austauschen. Also A, über ihre Bilder und B, aber auch über sich einfach locker dabei unterhalten. Also ich glaube, es hat auch was sehr Entspannendes. Und nichtsdestotrotz gibt es ja auch zum Beispiel Kunsttherapien. Also ich denke schon, dass es ein sehr gutes Mittel ist, um Kommunikation zu schaffen und sich auszutauschen und eben auch in der Gemeinschaft etwas zu machen.
Wie könnte man das einsetzen in heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen in der Weise, dass nicht nur in abgegrenzten Rahmen, also bei Kindern oder bei der Therapie, sondern als eine gesellschaftliche Kraft, dass Kunst wieder gemeinschaftsbildend eingesetzt werden könnte. Es geht um Veränderung der Gesellschaft letzten Endes.
Ja, also ich denke, das könnte man machen, indem man einfach zahlreiche Angebote an unterschiedlichen Stellen anbietet. Wo genau? Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Zum Beispiel Ihre Stiftung.
Ja.
Wäre ein guter Ort dafür.
Ja.
Oder auch einfach, denke ich, könnte ich mir vorstellen, von der Stadt aus.
Ja, es gibt ja da Bewegungen, Kunst im öffentlichen Raum, also um den öffentlichen Raum wieder zu beleben. Und wir hatten da auch jetzt stiftungsintern, auch mit Leuten außerhalb unserer Stiftung, aber also stiftungsinterne Diskussionen mit diesen Leuten. Kunst im öffentlichen Raum, das funktioniert ja nur, wenn die Kunst im öffentlichen Raum also wirklich Kunst ist und nicht nur der Beliebigkeit des betreffenden Künstlers unterliegt, hart gesagt. Wenn ich also 3 Stöcke in den Boden ramme und es als Wald erkläre und es in den öffentlichen Raum tue, das versteht niemand. Und
aber ich denke, es kann vielleicht doch auch ganz banal sein. Also ich bin ja von Berlin hierher gezogen und in Berlin gab es mal eine Aktion, da haben die diese, wie nennt man diese Teile, Pöller oder so, diese Stangen, die quasi den Gehweg von der Straße abgrenzen, haben die bestrickt. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Sache und wirklich auch banal, aber es hat einen tollen Effekt gehabt.
Ja.
Also es muss, glaube ich, gar nicht immer so weltbewegend sein.
Ja. Ich wollte extra auf dieses Thema Kunst im öffentlichen Raum kommen, weil das ja auch eine der Aufgaben von Kunst war in traditionellen Gesellschaften, eben den öffentlichen Raum zu einem wirklichen erlebbaren Ort zu machen über die Kunstwerke. Glauben Sie, dass das heute noch möglich ist?
Ich denke schon, dass es heute noch möglich ist, aber ich denke, vermutlich muss man anders ansetzen als damals.
Nämlich wie?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, davon müssten wir nochmal einen extra Podcast machen.
Okay. Ja, es ist eine wichtige Frage, weil also zumindest jetzt im Rahmen unserer Stiftungsarbeit eine wichtige Frage, weil das betrifft ja die positive Wirkung von Kunst für Gemeinschaftsbildung, auch wenn wir davon ausgehen, dass Gemeinschaft auch heute noch den öffentlichen Raum als Ort benötigt, den Marktplatz, die Piazza und so weiter, um eben überhaupt Gemeinschaft entstehen lassen zu können. Das ist der Hintergrund der Frage gewesen. Bei Ihnen bedanken für diesen Podcast.